Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportpodcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcasts Einwurf. Und wir freuen uns natürlich wieder, dass viele Hörerinnen und Hörer eingeschaltet haben. Und wenn ich von eingeschaltet spreche, die warten schon drauf, weil es hat noch jemand eingeschaltet. Meine geschätzte Kollegin in Darmstadt. Hallo, liebe Olivia Best.
Hallo, lieber Sebastian. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam on air sind.
So ist es. Wir sind on air. Wir sind wieder da angekommen, wo wir auch immer gerne sind, nämlich in unserem kleinen, feinen Podcast-Studio. Das war ja letztens anders. Da haben wir dann über Handball gesprochen, vorletzte Folge. Allerdings mal outside in einem Eiscafé. War auch abenteuerlich, mal sozusagen Outdoor-Podcast zu machen. Aber jetzt ist es wieder die gewohnte Umgebung. Und wir haben kein Eis, aber wir haben weiterhin Handball.
Ja, du sagst es. Also wenn es nach mir geht, könnten wir natürlich auch einen reinen Handball-Podcast machen. Ne? Aber ja, dazu haben wir uns natürlich nicht entschieden. Destotrotz freue ich mich sehr heute auf den heutigen Gast und entsprechend natürlich auch nochmal auf das Thema Handball.
Ja, wer es nicht weiß, du bist passionierte Kreisläuferin. Von daher, wir haben ja schon den einen oder anderen Handballgast hier gehabt aus der Nationalmannschaft, aus der Bundesliga. Zuletzt Toto Jansen, den erfolgreichen Trainer des HSV Hamburg, und von daher, ja, ist der Handball bei uns natürlich immer sehr gerne zu Gast, und ich möchte die Hörerinnen und Hörer gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich darf Ihnen den Gast unseres heutigen Sportpodcasts herzlich vorstellen. Ich durfte ihn viele Jahre auch begleiten, als er Handballnationaltrainer war, mit der deutschen Handballnationalmannschaft in Europa unterwegs war und wir viele Interviews zusammenführen durften. Ich freue mich, dass er ja heute uns zugeschaltet ist. Er war auch als Spieler sehr erfolgreich, 6-mal deutscher Meister mit dem VfL Gummersbach, wo er bereits mit 7 Jahren Mitglied wurde. Er holte 4-mal als Spieler den DHB-Pokal und 1978 sein bis dahin dann größter Erfolg, Handball-Weltmeister mit der deutschen Handballnationalmannschaft im Jahr 1978. Naja, und es ging als Trainer dann sehr erfolgreich weiter. Bereits ab 1988 mehrfacher deutscher Meister mit dem VfL Gummersbach und mit der SG Wallau-Massenheim. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Und bereits 1993 stand er dann das erste Mal in einem Europapokalfinale. Der Landesmeister ebenfalls mit der SG Wallau-Massenheim. Naja, und auf internationaler Ebene 84 bereits olympisches Edelmetall Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Co-Trainer. Und dann ging er selbst in die Verantwortung, holte 2004 den Europameistertitel nach Deutschland, mehrfach den Supercup, und der große Erfolg, wer erinnert sich nicht gerne daran, in Deutschland, in der Köln Arena 2007, der Weltmeistertitel. Und jetzt ist er bei uns im Sportpodcast Einwurf. Herzlich willkommen, Heiner Brandt.
Ja, hallo zusammen.
Ja, hallo Herr Brandt, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind im Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin mal ganz gespannt, was auf mich zukommt.
Sehr schön. Ja, zum Einstieg vielleicht auch in Bezug auf die aktuelle Corona-Lage. Muss man ja sagen, die steigenden Zahlen sehen ja gerade nicht so gut aus. Da würde mich interessieren, ob Sie ja so als erfahrener Trainer und auch langer erfahrener Spieler und vor allen Dingen Mensch mit viel Lebenserfahrung in so einer schweren Krisensituation sagen würden, dass Sie mit gewissen Vorteilen damit umgehen. Also gerade im Beispiel in puncto Gelassenheit und auch im Umgang mit so einer Krisensituation.
Ja, ich denke, da sind wir insgesamt als Spitzensportler oder ehemalige Spitzensportler im Vorteil, dass wir also auch gelernt haben, mit schwierigen Situationen umzugehen, dass wir uns auch nicht unbedingt immer ablenken lassen von den Umständen, die um uns herum herrschen, sondern dass wir irgendwo gelernt haben, uns auf das, was wir machen sollen, zu konzentrieren und die anderen Dinge so weit als möglich auszublenden, obwohl das natürlich auch nicht einfach ist.
Absolut, ja.
Da würde ich gerne mal einhaken. Also am Ende ist es ja so, dass in diesen Krisensituationen immer so nach Resilienz gefragt wird, also auch den inneren Ausgleich zu finden. Etwas, was ja, Sie sprechen es an, auch bei Leistungssportlern in anderen Situationen oft gefragt ist, weil auch Leistungssportler immer Krisen auch mal erleben können oder sie durchmachen müssen, um sich dann wieder nach oben zu kämpfen. Wie sehr hilft auch dieses Thema, sich damit auseinandergesetzt zu haben?
Ja, das hilft auf jeden Fall, obwohl man natürlich auch eingestehen muss, dass das eine komplett neue Situation ist. Mit solchen Dingen hat man ja bis vor anderthalb Jahren nicht gerechnet, dass sowas auf einen zukommen würde. Das waren eigentlich so immer wiederkehrende Probleme, mit denen man konfrontiert wurde. Aber diese Pandemie ist natürlich etwas Außergewöhnliches, verbunden natürlich auch, dass man seine Wettkämpfe in einer anderen Umgebung beziehungsweise fast ohne Umgebung machen muss und solche Dinge, die also vorher ja nicht denkbar waren.
Ja. Wie sieht das jetzt bei Ihnen persönlich aus? Also jetzt mal auch ein Stück weit unabhängig von Corona. Wie ist so ein Alltag jetzt? Sie sind ein, wie ich weiß, auch Familienmensch. Sie sind Großvater beziehungsweise auch ein gefragter Gesprächsgast, sind gern auch als Experte bei Europa- oder Weltmeisterschaften aktiv. Wie ist es jetzt mittlerweile oder momentan?
Ja, es ist insgesamt schon alles etwas ruhiger geworden, auch unabhängig von Corona, dass ich mich da etwas zurückgezogen habe. Mache noch ein bisschen den Experten, halte auch noch Vorträge in der Wirtschaft. So ein bisschen bin ich noch unterwegs, aber habe bewusst eigentlich in letzter Zeit meine Einsätze reduziert, um mich auch anderen Dingen zu widmen, so wie Sie sagen, eben private Dinge, ob das familiäre Dinge, Enkelkinder sind, aber auch für mich persönlich Dinge zu tun, bisschen sportlich aktiv zu sein, um mich fit zu halten, aber auch andere Dinge, die vielleicht früher zu kurz gekommen sind, wie Lesen und ein bisschen mehr Ruhe ins Leben reinzubringen.
Sie sprechen es an. Andere Dinge, wir haben es gerade durch Zufall mitgekriegt, Sie lernen auch wieder ein bisschen intensiver Englisch und Französisch. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist einfach so eine Geschichte, die während Corona entstanden ist, dass ich auch versucht habe, mich selbst so ein bisschen zu fordern. Und da habe ich mir einfach gedacht, so brichst du deine Französisch- und Englischkenntnisse mal ein bisschen auf. Habe das auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, muss aber zugestehen, habe dann auch nachgelassen, bin nicht mehr ganz so konsequent gewesen und versuche jetzt wieder so einen Einstieg zu finden, um mich da auch ein bisschen fitter wieder zu machen.
Und fragt Ihre Frau Sie dann ab?
Nee, also das kann man ja mittlerweile auch computermäßig machen, dass man da Vokabeltests und so weiter macht.
Entsprechend gut ist es, dass wir den Podcast heute auf Deutsch und nicht auf Englisch oder Französisch machen.
Ja, das ist mir auch lieber.
Ja, wenn ich jetzt mich richtig informiert habe, beziehungsweise es ist ja tatsächlich seit langem so, dass Sie der Einzige im Handballsport sind, der als Spieler 1978 Weltmeister geworden ist und auch als Trainer bei der Heim-WM 2007. Da fragt sich der ein oder andere, warum nicht nochmal als Präsident Weltmeister werden?
Zum einen bin ich nie gefragt worden, aber ich muss sagen, dass auch wenn ich gefragt würde, ich da nicht mehr mitmachen würde. Ich habe zum einen im Anschluss an meine Trainerkarriere noch eine gewisse Zeit so quasi als Funktionär im Deutschen Handballbund gearbeitet und habe da gemerkt, dass das Funktionärswesen nicht unbedingt so meine Bühne ist. Also ich glaube nicht, dass ich da so richtig passend wäre. Abgesehen davon aber habe ich mich auch vom Leistungssport oder auch von den vielen Einsätzen, von dem großen Engagement auch bewusst verabschiedet und wäre auch dazu nicht mehr bereit, nochmal zusätzlich mich zu engagieren.
Ich habe es eingangs geschildert, Sie haben große Erfolge gefeiert mit Gummersbach, mit Wallau-Massenheim. Von dem Hintergrund möchten wir gerne nochmal auf das Thema so der Handballtradition und der Handballhochburgen in Deutschland zu sprechen kommen. Es gibt doch eine ganze Reihe ehemaliger Traditionsvereine, aber eben auch Bundesligisten, die mittlerweile eben nicht mehr in der Elite-Liga des Landes unterwegs sind. Ich denke da eben auch an Wallau-Massenheim, gut, da ist sowieso eine andere Konstellation, aber auch an Gummersbach, Dormagen, Tusem Essen beispielsweise. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass diese Vereine, die ja eigentlich über Jahre die Bundesliga geprägt haben, doch zahlreich mittlerweile da nicht mehr vertreten sind?
Ja, sehen wir mal von Essen ab. Essen ist ja eine Großstadt, aber die anderen Vereine, und da muss man eben Gummersbach sicherlich noch als erstes Großwallstadt nennen, haben natürlich mit zunehmender Professionalisierung auch Probleme bekommen, denn mit zunehmender Professionalisierung ist ja auch mehr Geld im Spiel und dann war es natürlich in diesen Orten, in diesen kleineren Orten, kleineren Städten relativ schwierig, auch die entsprechenden Finanzmittel aufzutreiben. Und da haben sie im Laufe der Zeit dann immer größere Probleme aufgetan. die aber schon bei vielen Vereinen, sag mal, schon einige Jahre vorher aufgetreten waren und die man versucht hat zu überspielen irgendwo und oder hat andere Möglichkeiten gefunden. Aber dieser richtige, der richtige Angriff auf die Spitze war da schon für die meisten Vereine nicht mehr möglich.
Ja, jetzt sind Sie ja schon so ein bisschen länger aus dem aktiven Trainergeschäft raus. Jetzt sind wir natürlich trotzdem neugierig, wie der Kontakt noch zu Ihren ehemaligen Schützlingen ist. Da ist ja unter anderem auch ja gerade vor kurzem oder vor ein paar Wochen in der Presse gewesen, dass Ihr Kapitän bei der Nationalmannschaft, der es zumindest lange Zeit war, Frank von Behrens, der auch schon tatsächlich Gast bei uns im Podcast war, der ist ja Sportdirektor bei der GWD Minden, musste jetzt leider ja vor kurzem sein Amt abtreten. Da würde mich interessieren, wie ist der Kontakt noch so als, ja, vielleicht hinsichtlich Trainer, aber auch Mentor zu Ihren ehemaligen Schützlingen in solchen Situationen?
Ja, in dieser Situation ist jetzt noch kein Kontakt da gewesen. Ich habe mit Frank noch nicht gesprochen. Wir haben zwischendurch natürlich schon mal gesprochen. Aber grundsätzlich ist ein sehr guter Kontakt zu sehr vielen meiner ehemaligen Spielern vorhanden, ohne dass wir jetzt täglich miteinander telefonieren würden. Aber wir verbringen teilweise die Freizeit miteinander. Wir waren also jetzt mit einer großen Gruppe Ende September, Anfang Oktober auf Mallorca zum Golfspielen. Da sind da drei Generationen Handballer da, wobei ich oder beziehungsweise Kurt Glühspieß und ich, Kurt Glühspieß ist ja mein ehemaliger Mannschaftskamerad aus der 78er-Mannschaft, die Senioren sind. Und dann kommt eine Zwischengeneration, unter anderem mit Martin Schwalb und den Rotbrüdern. Und es kommt dann die jüngere Generation, die zwar auch jetzt nicht mehr so ganz jung ist, von Daniel Stefan über Blecki Schwarzer und Stefan Kretschmer. Und wir verbringen dann zusammen sehr schöne Golftage und haben sehr viel Spaß miteinander. Also insofern hat sich unser Verhältnis zwar etwas verändert, aber trotzdem ist es immer noch gut.
Das klingt nach viel Spaß, wo Sie das Golfspielen ansprechen. Ich durfte auch mal mit Martin Schwalb spielen, der ein einstelliges Handicap hat und wirklich brilliert hat, was ich so gesehen habe auf dem Golfplatz. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, das sieht nicht so aus. Also ich bin reiner Freizeitgolfer. Schwalbe ist ja schon fast Profi, also so wie er spielt. Ja. Nein, ich habe auch diesen Anspruch nicht. Ich weiß also durch meine körperliche Situation, ich habe eben einige Folgen aus dem Leistungssport zu tragen, bin ich also da etwas eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und habe auch gelernt, das Golfspielen lockerer anzugehen. Ich weiß, dass mir Grenzen gesetzt sind, aber nichtsdestoweniger habe ich viel Spaß, gerade wenn wir dann in der Gemeinschaft unterwegs sind. Und das reicht mir dann auch.
Ja, man muss ja auch nicht jeden Sport mit so viel Ehrgeiz angehen.
Ja, ich meine, Golfspiel macht mehr Spaß, wenn man gut spielt. Aber man muss eben auch sich selbst realistisch einschätzen können. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile.
Ich würde gerne nochmal nachhaken auf dieses Thema mit den Spielern und so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Ich spiele ja selbst Handball und man muss ja sagen, man sieht sich oft, man verbringt viel Zeit miteinander und kennt sich auch gut. Würden Sie sagen, das freundschaftliche Verhältnis war schon während der aktiven Zeit als Trainer da oder kam das tatsächlich dann erst mit Abstand, als man diese Trainerfunktion abgegeben hat?
Ja, dieses Verhältnis, was jetzt existiert, das ist dann erst entstanden, als wir also beide Seiten eigentlich die Karriere beendet hatten. Aber ich denke, das ist auch nicht gut, wenn während der aktiven Zeit, wenn ein zu enges Verhältnis da ist. Man muss natürlich Spaß haben zusammen, es muss auch der gegenseitige Respekt da sein, wenn man miteinander arbeitet. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, wobei natürlich es auch ganz normal ist, dass auch Reibungspunkte auch bei einer guten Zusammenarbeit immer wieder entstehen. Da sind auf der einen Seite die Spieler, junge Spieler, die natürlich auch gewisse Freiheiten brauchen. Da ist auf der anderen Seite der Trainer, der bestimmte Vorstellungen hat, der auch eine bestimmte Philosophie durchsetzen will. Und da entstehen natürlich Reibungspunkte, aber man muss sich halt mit dem notwendigen Respekt begegnen und dann kann man gut miteinander auskommen. Dass dann nach Beendigung der Karriere, dass da alles ein bisschen lockerer angegangen wird, ist ist eigentlich normal und macht mir auch sehr, sehr viel Freude, muss ich sagen.
Mhm. Nun bin ich selber kein Handballspieler. Nichtsdestotrotz durfte ich das ein oder andere Interview mit Ihnen führen, Sie begleiten, auch während und vor der Weltmeisterschaft 2007 und auch die Jahre danach. Und was mir halt aufgefallen ist, ich denke zum Beispiel an das Deutsche Handballforum, wo es dann so Situationen gab, wo Sie als Trainer, ohne viel Worte zu machen, eine bestimmte Mimik-Situation, Gestik hatten, wo die Spieler dann doch sehr diszipliniert auf ihr Handeln reagiert haben. Ist das etwas, was in der heutigen Zeit nicht mehr so ausgeprägt ist oder anders ausgeprägt ist? Und die Frage vielleicht auch noch ergänzt, wie erarbeitet man sich sowas?
Ja, ich denke, das ist eine Folge eines konsequenten, zielstrebigen Arbeitens. Das ist ganz klar. Ich denke aber, dass auch heutzutage noch die gleichen Regeln gelten. Sicherlich ist die heutige Generation anders groß geworden, sicherlich auch in einem anderen Umfeld in unserer Gesellschaft. Aber letzten Endes, als Trainer muss man irgendwo eine Basis finden, dass man an die Spieler rankommt, dass die Informationen eben entsprechend von den Spielern auch akzeptiert werden und umgesetzt werden. Und da ist natürlich eine gewisse Dauer der Zusammenarbeit von Vorteil, dass man weiß, was der andere von einem wünscht und dass der andere auch eine gewisse Konsequenz in seiner Vorgehensweise hat, und dann ist irgendwo diese Akzeptanz da, und da benötigt man auch nicht unbedingt immer viele Worte, sondern man weiß, was von einem verlangt wird, und dann gehen die Sachen voran. Aber das ist dann eben eine Folge schon einer relativ konsequenten Arbeit.
Ja. Mhm. Und dennoch kann es sein, ich muss gerade schmunzeln, weil ich gestern den Film Projekt Gold angeschaut habe. Wer ihn nicht kennt, die Highlights sozusagen von der Weltmeisterschaft 2007. Und ja, da kam mir jetzt gerade im Sinn, dass die Autorität und Respekt natürlich sicherlich durchgehend Ihnen gegenüber da war. Und dennoch an einem Abend Ihre Spieler sich Pizza, glaube ich, aufs Hotelzimmer gestellt haben.
Ja. Da ist natürlich die zentrale Szene da in diesem Film. Wobei, ich weiß bis heute nicht, wer der Initiator dieser Geschichte war. Da wird immer drumherum geredet. Also ich versuche das immer noch herauszufinden und komme da nicht weiter. Nein, es ist sicherlich da so eine gewisse Disziplinlosigkeit da, obwohl man diesen Vorgang auch nicht zu hochheben darf. Aber eine gewisse Disziplinlosigkeit, auf die ich auch reagieren musste. Denn ich will ja nicht, oder ich wollte ja nicht die Möglichkeit verlieren, auch in anderen Situationen einzugreifen. Und deswegen musste ich da eben auch eingreifen. Wobei eben, wie ich jetzt eben schon sagte, ist relativ normal, wenn man mit diesen jungen Menschen zusammenarbeitet, dass sie auch nicht immer die Dinge machen, die man sich vorstellt, nicht immer ganz ausrechenbar sind. Und da muss man als Trainer eigentlich auch mit rechnen. Mhm. Aber selbst wenn man damit rechnet, muss man natürlich drauf, in den meisten Fällen darauf reagieren. Und ich meine, diese Geschichte hat auch nachher für sehr viel Spaß bei uns gesorgt, immer wenn wir drüber gesprochen haben. Aber in dem Augenblick war mir das natürlich schon ernst. Aber wie gesagt, man muss eben auch bei einer guten Zusammenarbeit immer wieder damit rechnen, dass gerade in der Gruppe, und da fühlen die Leute sich auch etwas stärker, als wenn sie einzeln unterwegs sind, nicht immer alles so diszipliniert abläuft, wie man sich das vorstellt.
Mhm. Gehört es nicht vielleicht sogar auch ein Stück weit dazu, also diese Extremsituationen, in dem Fall natürlich höchst negativ, und sowas wird natürlich medial dann auch erstmal sehr, sehr ausgeschlachtet, aber ich denke jetzt auch nur an andere Mannschaften, den Geist von Malente, wenn man ganz weit zurückblickt oder so, dass es also auch solche Erfahrungen braucht, um dann am Ende als Mannschaft in diesen dann kleinen Unterschiedssituationen so zusammenzustehen, dass man 2007 dann auch Weltmeister wird?
Ja, es gehören sicherlich einige Erlebnisse dazu, auch mal ein paar kritische Situationen in der Zusammenarbeit. Ich meine jetzt hier diese sogenannte Pizza-Affäre ist natürlich gar nicht von so immenser Bedeutung. Ich bin beim Malente ansprechen, da waren ja schon Krisen durch die Niederlage gegen die DDR damals. Da war es ja schon, da stand die Mannschaft ja auf der Kippe. So war es ja jetzt hier nicht. Aber so Dinge gehören zum Mannschaftssport einfach dazu. Es ist einfach so, wenn die Leute in der Gruppe auftreten, fühlen sie sich stärker, trauen sich vielleicht auch Dinge zu, die sie sonst nicht machen würde, was ganz normal ist. Und aber wie gesagt, als Trainer ist man natürlich zunächst mal getroffen davon oder meint auch eingreifen zu müssen. Auf der anderen Seite muss man aber mit solchen Dingen eben innerhalb einer Mannschaft rechnen. Und das ist auch kein schlimmes Zeugnis, dass die Mannschaft sich dabei ausstellt, sondern wie gesagt, das gehört dazu.
Ja, ich würde in dem Zuge gerne auch nochmal auf die wirtschaftliche Seite eingehen. Sie sprachen vorhin an, die Vereine, die sich halt nicht wappnen konnten und so professionell aufstellen konnten, dass sie auch als Traditionsverein dann nicht mehr in der Bundesliga existieren können. Das gilt ja auf internationaler Ebene insofern auch, als dass sich da eben auch viele Dinge professionalisiert haben, verändert haben. Und ich würde mal sagen, im überwiegenden Teil zum Guten, aber natürlich auch Dinge, wo man vielleicht sich die Frage stellen muss, ist das immer so die richtige Entwicklung? Wenn ich auf die WM 2007 zurückblicke, für uns, glaube ich, zum Teil ja noch unvorstellbar, war es ja so, dass die Mannschaft nach ihrem ersten Gruppenspiel in Berlin war das, in der Max-Schmeling-Halle gegen Brasilien, danach mit dem ICE, zum Teil ohne Platzreservierung, zum nächsten Spiel gefahren ist. Wenn Sie da heute so dran denken, ist es so ein bisschen also andere Welt oder wie würden Sie es einordnen?
Ja, ich meine, das war natürlich auch da anders geplant, aber das sind natürlich Dinge, die heute nicht mehr passieren. Da ist ein Champions-League-Teilnehmer aus der Bundesliga, der fliegt mit der Privatmaschine zu den Champions-League-Spielen, um schnell wieder zurück zu sein, um sich besser erholen zu können vor dem nächsten Spiel, was ja meistens 2-3 Tage später dann stattfindet. Also da sind schon andere Voraussetzungen im heutigen Leistungssport und das war noch so ein bisschen amateurhaft angehaucht. Wie gesagt, die Plätze im Zug waren nicht reserviert. Dann sind meine Spieler noch aufgestanden, als ältere Leute dann in unseren Waggon kamen.
Wir haben die halt gut erzogen.
Ja, das habe ich eigentlich auch verlangt, aber passte natürlich nicht unbedingt in die optimale Vorbereitung zum nächsten Spiel. Also das waren schon so Dinge, wo man noch so ein bisschen hinter den Entwicklungen hinterhergehängt ist und was sicherlich auch zum Beispiel im Fußball schon damals nicht mehr möglich war. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch dann ein relativ bescheidenes Quartier, gerade vor dem Viertel- und Halbfinale hier in der Gegend von Gummersbach gab. Aber die Mannschaft hat das so akzeptiert und wir haben da eine sehr angenehme Atmosphäre vorgekommen. Also das kann auch schon mal Vorteile haben, wenn nochmal die Spieler nicht so verwöhnt sind, sondern eben auch andere Situationen, die nicht von Komfort geprägt sind, akzeptieren und trotzdem miteinander Spaß haben können.
Ja, absolut.
Also das kann auf der einen Seite ein Nachteil sein, dass nicht so professionell gearbeitet wird, auf der anderen Seite natürlich auch mit Vorteilen verbunden.
Und wenn wir die Brücke jetzt schlagen, auch mal in die aktuelle Situation international, würden Sie sagen, dass da so die Spitze des Handballs, wo ja jetzt Deutschland auch nicht unbedingt permanent zur Weltspitze in den letzten Jahren zählte, dass das aber trotzdem enger zusammengerutscht ist?
Ja, es ist schon ein bisschen enger geworden. Vor allen Dingen, es gibt nicht mehr die im Augenblick diese Ausnahmemannschaft. Man hat zwar Dänemark, aber auch die sind irgendwo schlagbar. Und wenn ich so an meine Zeit dann zurückdenke, da waren die Franzosen ja auch noch über meine Zeit hinaus prägend. Und wir waren ja auch im Prinzip so von 98 bis 2007 immer irgendwo vorne mit dabei. Ja. Oder waren immer ein Kandidat. Also das kann man bei kaum einer Mannschaft jetzt nur sagen. Auch die Franzosen, die ja jetzt Olympiasieger waren, sind zwischendurch ja auch mal vorzeitig ausgestiegen aus den Wettbewerben. Und es ist also schon viel mehr möglich, als es vielleicht früher der Fall war, wo doch immer die im Prinzip dieselben eine gewisse Zeit lang ganz oben erschienen.
Ja, und ein Satz noch so zu den finanziellen Rahmenbedingungen. Da wurde ja auch immer viel dann auch gesprochen, auch wie die IAF zum Teil mit diesen Bewerbungsverfahren umging, welche Länder möglicherweise auch vom Stimmrecht her sich denn einbringen können und dadurch vielleicht auch irgendwelche Vorzüge genießen. Ist es transparenter geworden? Ist es professioneller geworden, auch von der wirtschaftlichen Seite?
Kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das in den internationalen Gremien ist, wie da die Arbeit erfolgt, da bin ich zu weit weg und da kann ich mir auch kein Urteil erlauben, dass natürlich insgesamt in den einzelnen Verbänden und so auch professioneller gearbeitet wird. Das ist klar, aber sonst kann ich mir als Außenstehender da kein Urteil erlauben.
Mhm. Ja, dann würde ich passend dazu vielleicht auch mal einen kleinen Sprung wagen und nochmal zu Ihnen als Person kommen. Man muss ja sagen, eines Ihrer Markenzeichen ist ja Ihr Bart. Ich gehe davon aus, wenn man Ihren Namen googelt, kommt zum einen Handball und wahrscheinlich der berühmte Bart. Es verbinden ja viele den Bart auch wahrscheinlich schon mit einigen Geschichten. Mir kommt da im Sinn nach der EM 2004, dass ihr Bart ja abrasiert werden musste, beziehungsweise das Versprechen von Ihren Spielern, glaube ich, ne?
Ja, die wollten mich einmal ohne Schnäuzer sehen. Und jeder durfte dann mal an meinem Schnäuzer mal schnibbeln.
Oh je, war das hart für Sie, den Bart zu verlieren?
Nee, das war mir die gewonnene Europameisterschaft wert.
Sehr gut. Dann sind Sie ja auch einmal zum Bart des Jahres 2007 gewählt worden. Was kriegt man da für eine Auszeichnung? Muss ich nochmal nachfragen. Kriegt man dann auch einen Bart sozusagen geschenkt? Oder?
Bartpokal.
Ja, genau. Ich glaube, es war ein Bartpokal. Ich bin im Augenblick überfragt. Das ist schon so lange her. Also, ich glaube, es war aber ein Pokal. Also ich habe auch die Leute, es ist ja Bel Moustache heißt der Club, also das sind schon ganz heiße Bartträger, da gibt es die unterschiedlichen Werte und die nehmen auch an Wettkämpfen teil und werden dann prämiert für ihren Bart. Da gibt es Weltmeisterschaften, glaube ich, sogar. Also das ist schon eine hohe Auszeichnung, die man als Bartträger von denen erhalten kann.
Sehr gut. Und jetzt rückblickend, würden Sie sagen, Ihnen hat die Aufmerksamkeit so auf Ihren Bart gefallen oder war das teilweise dann irgendwann auch genug des Ganzen?
Ja, das so am Anfang stört zumindest nicht. Zwischendurch kommt dann mal eine Phase, wenn immer wieder drauf angesprochen wird, dass es schon mal ein bisschen nerven kann. Aber ich muss sagen, am nervigsten war es dann nach dieser Europameisterschaft, für mich ohne Bart rumzulaufen. Ich weiß, ich war dann beim Ball des Sports kurz nach der Europameisterschaft und jeder sprach mich auf den nicht mehr vorhandenen Bart an und fing an zu lachen. Und es ist am Anfang natürlich schön, wenn die Leute gut gelaunt sind, wenn sie einem entgegentreten. Aber nach einer gewissen Zeit hat es dann auch schon sehr genervt. Und da bin ich auch manches Mal dann von Veranstaltungen weggegangen, um nicht mehr mit diesem Thema konfrontiert zu werden.
Glaube ich.
Naja, vom Bart würden wir gerne auch nochmal den Brückenschlag wagen zu einem doch recht ernsten Thema, gerade wenn es um den Ursprung geht und auch um Ihr soziales Engagement nochmal ein Stück weit zu thematisieren. Sie haben ein ganz besonderes Verhältnis mit Joe Deckarm und das auch über Jahre und Jahrzehnte, der ja so schwer verletzt ist, dass er nach wie vor im Rollstuhl sitzt, der aber natürlich auch immer mal in der Öffentlichkeit aufgetreten ist in den vergangenen Jahren und das gemeinsam mit Ihnen, auch vor dem Hintergrund eben, dass es gemeinsame Projekte und gemeinsame Themen gab, die Sie sozusagen begleitet haben, auch in seinem Sinne. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, wie geht es Joe Deckarm im Moment? Wie ist Ihr Kontakt?
Ja, der ist ja hier in Gummersbach in einem Seniorenzentrum seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile und dadurch habe ich natürlich einen stetigen Kontakt zu ihm. Jetzt im Augenblick zwar nicht, weil ich mich wegen Corona so ein bisschen zurückziehe. Aber ansonsten bin ich mindestens einmal die Woche bei ihm. Dann unterhalten wir uns ein bisschen und meistens die letzte halbe Stunde wird gewürfelt. Er hat so Spaß an einem Würfelspiel. Mhm. Also ich habe schon stetigen Kontakt, wobei auch andere ehemalige Mitspieler hier aus Gummersbach auch regelmäßig zu ihm hingehen. Und das ist auch wichtig für ihn, so hat er diese sozialen Kontakte, die mal zwischendurch nicht so toll waren. Und er geht auch hier in Gummersbach zu den Spielen der zweiten Bundesliga und teilweise auch zur Jugendbundesliga. So ist er natürlich in einem Umfeld, das immer noch versucht, zu ihm Kontakt zu halten. Und von daher ist das ganz gut. Mhm. Dass er natürlich körperlich irgendwo abbaut, ist ganz normal. Das machen wir auch. Bei ihm geht das natürlich bedingt durch seine Verletzung vielleicht etwas schneller, aber ansonsten geht es ihm eben den Umständen entsprechend ganz gut.
Ja, vielleicht nochmal für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, dass wir das nochmal auch ein Stück weit thematisieren und aufklären. Es ist ja eine wirklich schwere Verletzung gewesen, die Joe Deckarm sich zugezogen hat, ein Hirntrauma, das halt dazu geführt hat, dass er eben nie wieder auf die Beine letztlich kam. Wenn Sie da zurückblicken, dran denken. Haben Sie da die Bilder noch vor Augen, auch wie das gewesen ist? Es war ja damals so, dass auf ganz anderen Untergrund gespielt wurde als heute, was sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es dann am Ende so eine schwere Verletzung war. Also es war kein Holz oder kein Parkett beispielsweise.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Grund war. Es hat sicherlich mit einer Rolle gespielt, aber da sind so viele unglückliche Umstände zusammengekommen. Das war ja noch nicht mal ein richtiges Foulspiel des Gegenspielers, sondern die sind beim Tempo-Gegenstoß, der Gegenspieler kam von der Seite, von der Auswechselbank, sind sie mit den Köpfen zusammengestoßen. Dadurch hat der Joe schon in der Luft das Bewusstsein verloren, hat sich deswegen auch im Fallen dann nicht mehr abgestützt, sondern ist dann aus 2 Meter Höhe ja auf den Kopf gefallen. Dann natürlich auf einen harten Untergrund. Dann kam dazu, dass eben die medizinische Versorgung nicht so toll war, dass er damals dann mit dem Krankenwagen 60 Kilometer von Tatabánya nach Budapest gebracht werden musste, wo heutzutage sicherlich ein Hubschrauber mit dabei gewesen wäre. Sind also, wie gesagt, viele Dinge zusammengetroffen und das hat natürlich dann auch letzten Endes die Verletzung mit erschwert. Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Ich bin zwar dann, wie er da auch so am Boden lag, nicht hingegangen, weil ich solche Situationen nicht gut sehen kann, aber auch Mitspieler waren direkt entsetzt. Und wir sind vor ein paar Jahren nochmal da gewesen in Tatabánya mit dem Fernsehteam des Saarländischen Rundfunks und haben da uns auch in der Halle dann bewegt. Auch Joe war da mit, damals im Rollstuhl schon sitzend. Und wir haben dann nochmal die Situation so durchgespielt, sind in einem Umkleideraum gewesen, wo wir auf Nachrichten gewartet haben. Wir wussten ja nicht, wie schwer die Verletzung war. Wir haben da gesessen, teilweise geheult und weil auch zwischendurch mal die Meldung kam, dass Joe schon gestorben wäre. Und es waren also schon schlimme Minuten oder auch Stunden, die wir dann erstmal abwarten mussten, bis wir überhaupt eine Meldung kriegten.
Ja, das kann man sich ja auf der einen Seite sehr vorstellen, wie beklemmend das sein muss. Wir haben ja nun auch Bilder in den letzten Monaten und Jahren erlebt, auch von Sportlern, die aus anderen Gründen dann auch in der Öffentlichkeit auf großen Turnieren auf einmal nah dran waren, aus dem Leben gerissen zu werden. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne die Kurve kriegen, auch aus so einem schlimmen Vorfall nochmal das Positive rauszuziehen, denn es hat sich daraus ja ein soziales Engagement entwickelt, das Sie auch mitgeprägt haben. War das von vornherein irgendwie Wunsch auch von Ihnen, von der Mannschaft oder wie hat sich das aufgebaut?
Ja, ich meine, von der Mannschaft war natürlich der Wunsch, dass Joe geholfen wurde, aber da muss man sagen, da hat sich sehr schnell so diese, wo man immer so leicht von spricht, große Handballfamilie hervorgetan. Da wurde dann dieser Ausschuss gebildet, der dann diesen Fonds gegründet hat. So ganz ausschweifen möchte ich nicht werden, aber wie gesagt, dieser Ausschuss hat diesen Fonds gegründet, durch den der Joe jetzt über diese mehr als 40 Jahre schon unterstützt worden ist. Und da haben viele zu beigetragen. Das war damals vom Bundesausschuss für Leistungssport, der Klaus Zöll und der Herr Mayer. Da war der Neuberger, der damalige Fußballpräsident, Neuberger hieß er, war da, der Sporthilfe, Herr Neckermann war dabei, also in einem Ausschuss, wo verschiedene Leute drin mitgearbeitet haben. Und dann wurde ein Spiel gegen die Weltauswahl gemacht, aber auch sehr viele kleine Gönner hat es gegeben, Vereine, kleine Handballvereine, die für Joe gespendet haben. Und es gibt bis heute noch immer Leute, die auch privat noch etwas spenden. Also da ist schon eine riesige Anteilnahme gewesen. Und ich habe im Nachhinein erst nach meiner eigenen Karriere dann engagiert in diesem Ausschuss, der den Fonds auch verwaltet. Und habe natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass Joe und ich quasi gemeinsam ja groß geworden sind im Verein, dann in der Nationalmannschaft, auch immer den Kontakt zu ihm gehabt.
Und das sei vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal gesagt, die sich dafür interessieren oder das noch nicht gelesen haben. Es gibt auch ein sehr interessantes Buch, das diese Situation auch von Joe Deckarm beschreibt, beziehungsweise auch die Hintergründe beleuchtet. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, ist schon interessant vom Inhalt her. Ne?
Auch an dieser Stelle wieder ein beeindruckendes Beispiel, wie sehr der Sport doch gemeinsam verbindet.
Ja, muss man sagen. Und ich glaube, der Mannschaftssport ist da nochmal ein Stück weiter vielleicht als die Einzelsportarten.
Ja, absolut. Ich sage immer, das gemeinsame Schwitzen macht's aus. Das
steckt schon. Ich meine, deswegen propagieren wir ja auch die Vorteile des Mannschaftssports immer auch für junge Menschen, dass sie da lernen, in der Gemeinschaft sich zu bewegen, Rücksicht auf andere zu nehmen, klar, sich auch durchzusetzen, was Leistungen anbetrifft, aber eben, es hat schon eine starke soziale Komponente.
Mhm, absolut, ja. Ja, jetzt haben wir vorhin gehört, jetzt haben Sie sich ja sozusagen ein bisschen zurückgezogen und vielleicht auch mehr Zeit. Möchte ich natürlich noch wissen, ob Sie jetzt, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bundesliga oder auch Champions League, Europameisterschaft oder auch die WM dann verfolgen, was macht es dann mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Ist das dann tatsächlich immer noch mit Freude und teilweise auch Gänsehaut und Erinnerungen an alte Momente verbunden oder einfach nur ein Handballspiel? Nee.
Es ist mehr ein Handballspiel. Klar, ab und zu kann ich bin ich noch mal so in der Rolle des Trainers, aber auch nur kurzfristig. Eigentlich mit einer relativ großen Distanz schaue ich mir die Spiele an. Und klar bin ich Fan der deutschen Mannschaft, wenn große Turniere anstehen. Aber ich habe schon eine sehr große Distanz. Die Distanz geht vielleicht ein klein wenig weg, wenn ich hier in Gummersbach bei den Spielen auf der Tribüne sitze und ich mich ärgere. Da kommt schon mal was in mir hoch. Ich ärgere mich über die Fehler der Mannschaft, ab und zu auch mal über die Schiedsrichter. Da kommen noch mal Emotionen bei mir hoch. Aber so, wenn ich vor dem Fernseher sitze, habe ich schon eine große Distanz und da bin ich auch ganz froh drüber.
Und das wollen wir vielleicht zum Abschluss auch nochmal thematisieren, weil das vielleicht auch nicht der ein oder andere dann schon weiß. Sie haben auch eine gewisse Liebe zum Fußball, auch zu einem speziellen Club, dem, glaube ich, mehr Menschen in Deutschland immer mal die Daumen drücken. Das darf ich sagen, weil wir zusammen mit diesem Club oder für diesen Club auch schon mal in Spanien auf der Tribüne saßen in Camp Nou und ein Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona verfolgt haben. Und das, was mir dabei in Erinnerung geblieben ist, dass wir immer darauf gewartet haben, dass da mal gejubelt wird. Aber der FC Barcelona gegen Bayern München, ich spreche den Namen mal aus, kein Tor geschossen hat. Woher kommt die Liebe zum FC Bayern oder beziehungsweise auch der Bezug zu diesem Club?
Ja, ich muss also, bevor ich den FC Bayern nenne, muss ich auch sagen, ich habe ja noch einen zweiten Verein und der ist ja durch meine regionale Zugehörigkeit der FC Köln und da habe ich natürlich nicht diese Erfolgsmomente, die ich mit Bayern hatte, aber mit Bayern ist die Verbindung schon bei mir seit den 60er Jahren, muss ich ja fast sagen, ja, als Franz Beckenbauer groß geworden ist. Der Franz hat mich immer fasziniert als Spieler, wenn der Ball aus 15 Meter Höhe runterkam und der blieb bei ihm am Fuß liegen oder wenn er aus dem Fußgelenk seine Außenrisspässe schlug, da war ich immer begeistert und natürlich dann von dieser gesamten Mannschaft mit Gerd Müller, Sepp Maier und Bulle Roth und alle, die da drin waren, natürlich später Uli Hoeneß und Paul Breitner. Seit dieser Zeit ist da schon irgendwo eine Verbindung da, die auch immer geblieben ist. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch noch als zweiten Verein den FC Köln hier, der mir zwischendurch ja immer einige Sorgen bereitet hat, aber ja mittlerweile auch auf einem ganz guten Weg zu sein scheint.
Ja, absolut. Wir hören es gerade raus, der Trend geht zum Zweitverein. Bleiben wir nochmal beim ersten Verein, beim FC Bayern. Da gab es ja jetzt die Diskussion auch rund um Corona, dass Spieler im Prinzip sich nicht haben impfen lassen. Wie ist Ihre Haltung dazu? Jetzt gar nicht so sehr bezogen auf Bayern München, aber auch auf den Fußball und auf den Profisport an sich. Würden Sie sagen, das ist eigentlich selbstverständlich, wenn da ein geimpftes Publikum nur reingelassen wird, dass die Spieler es auch sein sollen?
Ja, also ich meine schon, ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir wissen alle, dass wir keine Impfpflicht haben, dass also jeder selbst entscheiden kann. Aber ich denke, der Profisport, insbesondere der Fußball, lebt ja von der Öffentlichkeit. Und der Fußball verdammt gut von dieser Öffentlichkeit. Und dann kann man natürlich eigentlich auch erwarten, dass dieser Sport dann irgendwie auch ein Zeichen für diese Öffentlichkeit setzt. Und wenn die Leute sehen, die haben sich alle geimpft, dann hat das schon eine Wirkung auf die Öffentlichkeit. Und insofern wäre mir das schon ganz lieb gewesen, wenn da also ein klares Bekenntnis von allen für die Impfung da gewesen wäre. Ja. Ich weiß, dass die Vereine sehr wahrscheinlich wenig oder sicherlich keine rechtlichen Möglichkeiten haben, wenn sie dann einen rauslassen oder nicht einsetzen, weil er nicht geimpft ist, dann treten bestimmt irgendwelche Probleme auf. Zumindest wird der Spieler dann auch irgendwo reagieren und sagen, ich verlasse den Verein dann zum Saisonende. Also schon mit Problemen verbunden. Aber ich hätte zum Beispiel ganz gut gefunden, wenn die deutsche Nationalmannschaft nur geimpfte Spieler jetzt eingesetzt hätte, zumal ja die sportliche Bedeutung sowieso nicht in dem Maße da war. Und da hätte man gutes Zeichen auch für die Öffentlichkeit senden können. Absolut. Insofern tut's mir etwas weh, auch wenn ich weiß, dass das Thema sicherlich nicht mehr in ein, zwei Sätzen geklärt werden kann.
Ja, absolut sensibles Thema, klar. Zum Abschluss würde ich dann gerne noch fragen, was spricht dagegen aus Ihrer Sicht mit Blick auf das kommende Jahr, das hoffentlich dann viel weniger oder gar kein Corona am Ende mehr nach sich zieht, dass dann 2022 der FC Bayern München deutscher Meister und Champions League-Sieger wird und der 1. FC Köln sich für den Europapokal qualifiziert?
Spricht eigentlich nichts dagegen. Und lassen wir das mal einfach so stehen und die Hoffnung bleibt bis dahin und ist also alles durchaus möglich.
Super.
Sehr gut. Das war doch ein passendes Schlusswort.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Brandt. Toll, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das schöne Gespräch und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße auch an Ihre Familie.
Ja, schönen Dank. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, tschüss.
Hier steht noch, es wird aufgezeichnet, aber es wird nicht mehr aufgezeichnet. Doch, es wird noch aufgezeichnet. Es wird noch aufgezeichnet, deswegen müssen wir das.
Ist doch kein Problem. Dann, ne?
Ja, kein Problem, dass noch aufgezeichnet wird, aber es wird, eigentlich soll nicht mehr aufgezeichnet werden.
Hast du schon Push the Button?
Push the Button.
Hast du schon gepusht den Button?
Okay. Oder wir machen die Aufzeichnung, bis die nächste Weihnachtsausgabe kommt. Aber ich glaube, wir machen jetzt Schluss.
Das könnte auch einfach ein Outtake sein.
Genau.
Sebastian Konrad findet mal wieder den Button nicht.
Ah, Mann. Und tschüss.
Tschüss.